Nur Golf auf meinsportradio.de.
Eine neue Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de und ich begrüße echte Typen bei uns in der Sendung, denn um die geht's heute auch und vor allen Dingen begrüße ich meine beiden Typen hier, Thomas Wischnewski und Desiree Wolf, unsere beiden Experten. Hallo ihr beiden.
Mahlzeit.
Hallo.
Und es geht erstmal um echte Typen, denn die beiden Sportskameraden John Daly und Andrew Johnston, The Beef, die haben sich zusammengesetzt in der letzten Woche, haben eine kleine Periscope-Show gemacht und dort Fragen von Hörern bzw. Guckern beantwortet, Social Media mäßig alles ausgeschlachtet, was ging. Thomas, das ist eine wirklich tolle Sache. Die haben sich eine halbe Stunde hingesetzt und ganz offen, frei von der Leber weg, passt bei den beiden ja auch ganz gut gesprochen.
Ja, wollte ich gerade sagen, wer die beiden kennt, weiß, dass sie ganz gerne einen trinken. Daly ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich seine Karriere versoffen hat, im wahrsten Wortsinne. Und Beef ist ja, Johnson ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne mal einen trinkt. Nach seinem ersten Turniersieg hat er sich reichlich was gegönnt. Und die beiden haben zusammengesessen und haben den Alkohol laufen lassen und haben Fragen beantwortet, was du gerade sagtest. Und hatten eine Menge Spaß, eine halbe Stunde das Video lang. Man könnte, wenn man Zeit hat, sollte man sich das anschauen, weil das ist schon teilweise sehr unterhaltsam und teilweise, ich sag mal lieber nichts, du hast bestimmt einen O-Ton dazu.
Ich habe einen O-Ton, wir gucken erstmal, weil wir das mit der Leber schon ansprachen, was die beiden dann während dieses Gesprächs, was übrigens von der Frau von John Daly gefilmt wurde, so konsumiert haben.
Well, I got chocolate milk with a little bit of Crown in it. It's pretty good, okay. Actually.
Yeah, I've finished a cup of tea. Nice English breakfast cup of tea.
And our little favorite girl here has got a little Crown in it too.
Perfect. What's your favorite American beer?
Oh man, I like all the craft beers. I don't have a favorite, but every kind of beer I have, I go in somewhere and I'll pick something I've never had because there's so many. So I like all the craft beers.
He likes the heavy beer. Much Miller Lite.
Also John Daly steht auf Miller Lite, aber Andrew the Beef Johnson, der hat die härteren Sachen, die härteren Biersorten dann lieber im Angebot. Aber bei den anderen harten Sachen, da ist eher John Daly zugeneigt. Der hat sich nämlich Whisky in seine Schokoladenmilch reingepackt. Desiree, Sportlernahrung ist das nicht?
Wow, Whisky in der Schokoladenmilch, das... nicht direkt. Und die Frage ist natürlich, ob John Daly da jetzt Andrew Johnson dazu verführt, seine Karriere genauso den Leberwerten zu opfern. Es ist natürlich wahnsinnig lustig anzuschauen und Andrew Johnson Beef steht ja normalerweise ganz gut im Leben. Also hoffen wir mal, dass es seiner Karriere da keinen Knick gibt. Es ist jedenfalls ein Zeugnis dafür, dass für die Golfer außer Golf schon auch noch andere Dinge im Leben gibt. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger.
Und da ist vor allen Dingen auch nicht alles so weichgespült wie bei den Fußballern. Da wird nicht alles erstmal PR-technisch noch von der Beratungsfirma abgecheckt, ob das dann auch wirklich alles politisch korrekt ist. Da wird einfach mal frei von der Leber weggesprochen, wie eben schon gesagt. Und da werden dann auch etwas schlüpfrige Themen angesprochen. So zum Beispiel die Frage, welche Pornonamen sich die beiden denn geben würden. Hören wir auch mal rein.
My porn name would be Slippery Wood.
Oh. Beef tip.
Beef tip.
Also die Übersetzung, die erspare ich euch und ich frage auch Thomas und Desiree jetzt nicht, was ihre Namen wären, aber ich frage Thomas nochmal. Thomas, auf jeden Fall, die beiden, das ist ganz was anderes als jetzt Philipp Lahm zum Beispiel.
Ja, das ist nichts weiter. Das ist Philipp Lahm, Twitter-Account, wer ihm folgt, ich sag mal so, weicher gespielt geht kaum noch und die beiden sind halt so, wie sie sind und das ist etwas, was die beiden auszeichnet und du sprachst das gerade an, das ist ja im Golfsport sowieso so, dass die sich relativ offen, die viele, viele Sportler relativ offen geben, kommentieren, Meinungen raushauen. Letzte Woche gab es ein bisschen Stress, da als Justin Thomas einen Schläger schmiss, da kamen Kollegen und haben ihn dafür kritisiert. Man haut halt die Phrasen raus, man lebt sein Leben und die beiden wissen nun wirklich zu leben. Ich hoffe nur, dass Beef Johnson irgendwann wieder die Kurve kriegt und mehr durch sportliche Leistung auffällt als durch solche sehr lustigen Videos.
Das werden wir natürlich dann auch beobachten hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und wir machen jetzt gleich weiter hier mit der aktuellen Berichterstattung und kommen da auch zu wirklich spannenden Typen, so zum Beispiel zu Patrick Cantlay, der eine ganz bewegte Lebensgeschichte hat, die gestern, es war kein Highlight in dem Sinne, dass er das Turnier, die Valspar Championship gewonnen hat, abgeschlossen wurde, aber er hat einen zweiten Platz geholt und das war schon sehr bemerkenswert, genauso wie seine Lebensgeschichte und die erzählen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, schauen natürlich auch noch zur European Tour rüber und zur Titelverteidigung von SFB Chef Razor, der hat nämlich in Indien gewonnen. Das gleich mehr hier bei uns.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur Valspar Championship hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Palm Harbor, Florida, dort fand das Turnier statt und am Ende setzte sich dort der Kanadier Adam Hadwin durch. Mit minus 14 gewann er das Turnier vor Patrick Cantlay, dem ja Newcomer, kann man fast sagen, denn er war mehrere Jahre wegen einer Verletzung und wegen anderer tragischer privater Schicksalsschläge aus dem Gefecht gesetzt. Minus 13 sein Score auf Platz 2, auf dem geteilten dritten Platz Jim Herman und Dominic Boselli, beide bei minus 12. Und Alex Chaker, der holte sich einen geteilten 14. Platz mit einem Gesamtscore von minus 5, der absolut aller Ehren wert ist. Thomas, schauen wir zunächst mal auf den Sieger, schauen wir auf Adam Hadwin. Der hat ja in diesem Jahr wirklich eine großartige Leistung schon gebracht. Er hat eine 59 gespielt und das war ja nicht seine einzige große Tat.
Ja, aber er hat auch das getan, was er gestern fast auch wieder getan hat. Er hat eine Führung fast weggeschmissen, 4 Schläge Vorsprung gehabt vor der Finalrunde. Das hat er schon mal gehabt bei der Career Builder Challenge im Januar war das. Da war er auch in Führung liegend, wo er sich 59 spielte am Samstag, hat dann am Sonntag nur 70 gespielt und wurde in Anführungszeichen nur Zweiter. Danach waren die Ergebnisse nicht mehr ganz so toll. 49. Farmers, 12. Waste Management, das war wieder in Ordnung. AT&T Pebble Beach, 39. Genesis Open, 34. Und gestern, wie gesagt, mit 4 Schlägen Vorsprung in Führung gehen, auf die zweiten 9 kommt. Und dann rutscht man in 4 Schläge Vorsprung. Wir wissen es alle, Martin Kamer ist ein gutes oder ein mahnendes Beispiel, sind schnell weggeschmissen. Und er hat auch zwischendurch die Führung eingebüßt, Schlag gleich, aber hat es am Ende durchgebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gesessen, habe bei den beiden zugeguckt, Cantlay und Hadwin, und dachte mir, hoffentlich gewinnt der Kanadier, weil der Cantlay braucht die Kohle und ist damit auch eigentlich ein Sieger, weil der ist, da kommen wir nachher zu, der musste ja quasi Punkte erspielen, weil er lange nicht gespielt hat, du sprachst das an. Aber Hadwin hat jetzt ein Riesenproblem, er will nämlich heiraten.
Ja, und zwar genau in der Masters-Woche hat er sich das eigentlich vorgestellt, dass er da heiratet, hatte nie damit gerechnet, dass er sich überhaupt qualifiziert, Desiree, der muss jetzt umplanen.
Na, ich dachte, dass es die WGC-Woche jetzt irgendwie trifft, also dass er auf das Matchplay geht, weil das Masters wird er, glaube ich, trotz Heirat nicht zwingend verpassen wollen.
Darf ich da einhaken?
Darfst du.
Also er wollte heiraten an dem Wochenende, wenn es WGC ist, GC ist, dann ist, da wollte er nicht heiraten, weil da würde er nur auf Puerto Rico verzichten. Er ist so ein bisschen, ich kann kein Geld liegen, das ist meine keine Charaktereigenschaft von mir, es geht einfach nicht. Und wollten dann 10 Tage lang Flitterwochen machen. Und das ist das Problem. Diese Flitterwochen würden dann sozusagen ins Masters reingehen und seine komplette Masters-Vorbereitung kaputt machen. Und jetzt munkelt man weiß das nicht so genau, ob seine Frau, die gestern daneben nebenher lief und so ein bisschen, oder seine noch Freundin, die ein bisschen nicht sicher war, soll ich jetzt jubeln, weil die Hochzeit ist weg. Er hat nämlich mit dem Sieg gestern nicht nur die Position 51 der Weltrangliste erreicht, ist jetzt 4. im FedEx Cup, sondern hat auch die Masters-Spielberechtigung. Und das ist natürlich für einen Spieler wie Hadwin eine ganz, ganz große Ehre. Und die wirkte so ein bisschen hin und her gerissen. Und diese Entscheidung müssen die beiden jetzt treffen, wie ich Adam Hadwin einschätze und seine Aussagen, wird er so beide spielen. Das World Golf Championship wird er spielen und er wird zum Masters fahren. Ich meine, Masters Augusta ist der Traum eines jeden Golfers, eines wirklich jeden Golfers. Und eine Hochzeit und so schön das ist und so wichtig das ist, ist auch nur einmal im Leben. Aber die kann man ja frei planen. Vielleicht feiert er auch eine Hochzeit als Masters-Sieger. Man weiß es nicht, man hat es nur. Keine Ahnung, aber das ist der Hintergrund. Also er heiraten wollte am 24. 10 Tage obendrauf, Flitterwochen, hätte genau gepasst, war eine gute Einstellung von ihm. Also ich verpasse nur ein Turnier, weil bei Masters ist gar nichts. Dann bin ich quasi nicht so weit weg vom Geld. Das wird jetzt wohl anders laufen.
Das wird's auch. Und es wurde am Ende nochmal eng, du hast es angesprochen, und Hedwin hat selber auch gegenüber dem Golf Channel was zu der letzten Phase der Entscheidung bei diesem Turnier gesagt.
Yeah, well, I was never out of it. I mean, I was right there. You know, despite making double, I was still tied for lead with two to go. Still needed to focus and try and get the job done. And, you know, I really thought that I was going to have to make a birdie in one of those last two holes. But, you know, just kind of kept the head down and made a couple putts when I needed to.
Desiree, es war eine ganz enge Geschichte. Kentley und Hedwin, die gingen ja schlaggleich auf die letzte Bahn. Und Hedwin, wie er selbst sagt, er hat den Fokus behalten.
Ja, da hat ihm aber auch sein Caddy offensichtlich geholfen, weil es, Thomas hat schon angedeutet, ja wieder so eine Situation war, schmeißt jetzt den Sieg doch wieder weg, ganz knapp, obwohl du so gut eigentlich gelegen bist, oder ziehen wir es diesmal durch. Und sein Caddy hat wohl zu ihm gesagt, forget about it, all you wanted was a chance and you still have that chance. Also er hat dem wirklich nur gesagt, hey, du wolltest eine Chance auf den Sieg haben, die hast du immer noch, stell dich nicht so an, nach Anführungszeichen. Und das scheint dann Adam Hedwin offensichtlich beruhigt zu haben und ihm geholfen zu haben, dann tatsächlich das umzusetzen, nämlich die 18 dann im Paar zu spielen, was ihm dann gereicht hat.
Und entsprechend erleichtert zeigt er sich dann auch im Golf Channel.
Oh, a huge sigh of relief. I think that's the biggest thing. You know, I certainly didn't knock myself out of the tournament with 16, but I made it a lot closer than I was liking it to be. You know, I knew I just need to keep battling, keep hitting some good shots, and who knows what can happen. You know, 17, 18 are no bargains. And I hit some good shots there and was just luckily had a tap in on 18. I don't know if I would have made it if it was much further.
Ja, gut an den Stock gelegt und dann eingeschoben und ohne Mühe dann versenkt. Thomas, sein Gegner, Patrick Cantlay, der hatte ihm da einen heißen Tanz geliefert, und es ging ja bis zur Annäherung auf das Grün eigentlich bei ihm auch alles gut, lief auch alles nach Plan.
Naja, er hatte halt das getan, was du tun musst, wenn du hinten liegst. Er hat aggressiv gespielt, hat sehr, sehr gut geputtet. Also fand ich, er hat auch sehr, sehr, sehr gute Eisenschläge gehabt. Wirklich generell sehr, sehr stark. Ist ja die ehemalige Nummer 1 der Amateurwelt, 2012 war er es. Man darf aber eins nicht vergessen, das ist erst sein zweites Turnier, was er gespielt hat, in 28 Monaten. Wir kommen gleich da auf den Grund, warum. Aber die beiden haben sich auch, ich war, als es losging, dachte ich an der Neuen, okay, jetzt komm, jetzt, der hat 4 Schläge Vorsprung. Musst du dir das geben, der wird er nach Hause bringen. Da ist ja auch von den nachfolgenden Namen, jetzt an Henrik Stenson war schon zu weit weg, da wird nicht viel kommen. Und Cantlay hat dann an der 10, 11, 13 und 14 Birdies gespielt, und war das Feuerwerk abgebrannt. Während Hedwin, und das muss ich sagen, die 13. Bahn war so ein bisschen der Burner, an der 13 auch ein Birdie spielt. Ein langes, relativ schweres Par 3, 200 Yards, komplett über ein Wasserhindernis, ganz hinten in der Ecke die Fahne. Und Cantlay hatte die Ehre und haut den Ball wirklich als einziger von den Spielern, die sie gezeigt haben an dem Tag, wirklich aggressiv auf die Fahne zu, spielt den Ball so 1,50 Meter, 2 Meter in ein sehr, sehr enge, kleine Grünfeld hinter, also vor die Fahne. Dann dachte ich, oh, jetzt hat Hedwin Druck. Und was macht der? Haut den Ball nur mit den Grünen. Dachte ich, okay, komm, ich spiele ein paar, und locht einen unfassbar langen Birdie-Putt. Also der war, ich weiß nicht, 12 Meter oder so, und locht den und stopft den aber so richtig. Wenn der Ball nicht das Loch getroffen hätte, dann wäre wahrscheinlich immer noch unterwegs. Und dann ging das beides los und die beiden spielten und kamen dann zur 16, dem sogenannten Beginn der Snake Pit. Hm. Das ist so ein bisschen so die bisschen nachempfundenen Bear Trap. Viel Wasser und Cantlay spielt seinen, hatte gar nicht die Ehre, sondern links hatte die Ehre, der Hedwin, weil Cantlay an der 15 Bogie sich zog, leider, auf dem nächsten Par 3. Und aus dem Bunker raus, den Ball nicht richtig an die Fahne gespielt, einen Zweipart geschoben, und dann ging Hedwin an einem Abschlag, nimmt ein Dreierholz, sein Caddy sagt, ich mach alles, die Bahn ist so ein Dogleg nach rechts, komplett an der rechten Seite Wasser, sehr eng, sehr schmal. Und auf der Bahn ist wirklich nur eins, trifft das Fairway. Egal, was du machst, trifft das Fairway. Hedwin, der Kanadier, nimmt sein Holz und drischt den Ball volles Brett ins Wasser. Musste droppen, Strafschlag, und kassiert sich halt das Doppelbogey. Und da waren die beiden schlaggleich, und das war so ein bisschen die Phase, wo das, was Hedwin auch gerade meinte, wo das alles hätte kippen können. Er behielt die Nerven. Ich fand es sehr überzeugend, während Cantlay an der 18 seinen Annäherungsschlag wieder aggressiv auf die Fahne zuspielt, den Bunker trifft, wieder einen schlechten Bunkerschlag macht. Ich glaube, er war 1 von 6 im Bunker. Das heißt, ja, er hat einmal das Paar retten können von 6 Bunkerschlägen. Für einen Profi eine schlechte Statistik, aber generell muss man ja sagen, wie gesagt, 2 Turniere in 28 Monaten. da kann sowas vorkommen. Und dann die Annäherung war halt zu kurz und dann hat er irgendwie noch einen Zweipart geschoben und das Bogey kassiert. Und Hedman hat es dann wirklich routiniert und sehr, sehr ruhig. Und sein Caddy, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Der hat viel, die haben viel miteinander geredet, die haben sich immer wieder bestätigt, das ist es, das willst du, das machst du. Alles gut, ich mach das jetzt so und so. Das war wirklich Caddying vom Feinsten, die Kamera war auch immer gut drauf, der Ton war immer gut zu hören. Das war schon sehr beeindruckend hinten raus. Dieser Fehler an wieder an der 16, er war nicht der Erste, der einen Double Bogey kassierte. Also von daher kommt das vor.
Und Kentley, der hat es dann in den Bunkern verloren, du hast es eben gesagt, war entsprechend enttäuscht darüber, dass es am Ende nicht geklappt hat mit dem Sieg.
I guess it's the one positive from this week, but you know, I'm not really thinking about it on those terms. I was just trying to go out and win the golf tournament. Overall, I played really good golf. You know, my problem was hitting it in those spots. You know, I'm playing really well. Everything's good, and I'm looking forward to getting back out there and playing some more tournaments.
Bisschen enttäuscht, aber trotzdem eben der zweite Start erst in den letzten 28 Monaten seit November 2014. Da hatte er mit großen Problemen zu kämpfen. Desiree, der war mal Nummer 1 der Amateurweltrangliste. Thomas hat es gesagt, 2012 war das, galt als großes Talent, wurde dann aber immer wieder zurückgeworfen, sowohl durch gesundheitliche, aber auch durch private andere Probleme.
Ja, das ist so richtig irgendwie, also der hat so alles irgendwie abgekriegt, was du abkriegen kannst. Es waren also gesundheitlich schon mal ganz schlecht, wenn du natürlich in jungen Jahren noch unter 20 tatsächlich dann mit Rückenproblemen als Golfer konfrontiert bist. Das war schon mal, so ging es schon mal los. Zog sich dann aber weiter. Er hat auch einen ganz tragischen Unglücksfall miterleben müssen, wo er unterwegs war mit einem Freund und dieser Freund dann bei einem Autounfall, beziehungsweise das ist ein Auto in den reingefahren und er ist dabei tödlich verletzt worden und quasi in den Armen von Kentley gestorben. Und es sind halt lauter so wirklich, also er hat irgendwie, du hast das Gefühl, wenn du diese Vita liest, dass er da wirklich viele Schicksalsschläge schon abgekriegt hat. Und das führt halt letztendlich dazu, dass es ein riesengroßes Versprechen war, so mit 18, 19, auf einen kommenden sehr, sehr guten Golfer und tatsächlich gar keine richtige Gelegenheit hatte, sich zu entfalten. Dann immer über Medical Exemptions zu starten und ewig lang nicht Turnier zu spielen, das hilft natürlich auch nicht weiter. Insofern ist es, ja, ist die Enttäuschung von ihm verständlich. Auf der anderen Seite hat er jetzt durch diesen Erfolg die Tourkarte für die ganze Saison und hat eben nicht nur diese 10 Turnierchen, bei denen er also dann unbedingt eine bestimmte Punktzahl ergattern muss. Das hat er jetzt mit diesem einen zweiten Platz schon mal gleich mal erledigt, sondern er hat wirklich die Möglichkeit jetzt, theoretisch alle, macht er natürlich nicht, aber er kann jetzt auswählen, welche Turniere er spielt vom Rest der Saison, die ist ja noch lang, und kann sich da dann mal in eine gewisse Stabilität reinspielen, was ihm ja zu wünschen wäre. Und ja, also vielleicht ist ja der zweite Platz auch nur ein Auftakt zu einem baldigen Turniergewinn, man weiß es nicht. Er hat sich jedenfalls wirklich erneut ins Interesse der Öffentlichkeit gespielt und es wird sicher interessant zu beobachten, wie er jetzt mit einer sicheren Tourkarte im Hintergrund das weiter bewältigen wird.
Und den Ehrgeiz, den hat er auf jeden Fall, das hat er bewiesen, das hat er auch in seinen Aussagen bewiesen, Thomas, aber hält die Gesundheit, kann das mit dem Rücken auf lange Sicht gut gehen? Es ist so oft schon wieder passiert, dass eben dann diese Verletzung wieder aufgetreten ist.
Naja, es ist halt, wenn sich das mal anschaut, wie die Golfer schwingen, die jungen Leute heutzutage, wir sehen das bei Jason Day, der ständig Verletzungsschwierigkeiten hat, das ist nicht nur der Rücken, aber bei Tiger Woods ganz extrem, das ist ja das bekannteste Beispiel für kaputten Rücken. Und die Jungs sind wirklich was diese ganze Belastung angeht, das ist schon, die gehen schon an die Grenze und drüber hinweg. Und wenn du erstmal anfällig bist, dann hast du das auch immer im Hinterkopf. Und du hast immer diese Sorge, okay, was kann passieren? Natürlich kannst du mit gezieltem, gutem Training, kannst du auch Rückenmuskulaturen aufbauen. Du kannst, was Tiger ja versucht seit Jahren, versuchen, einen Schwung zu etablieren, der nicht ganz so rückenbelastend ist, der vielleicht auch deinem Rücken nicht alles abfordert. Da ist er bei. Was ich halt beeindruckend finde, ist die Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Also andersrum, er war vor Ende letzten Jahres war er 1866 in der Weltrangliste, mangels Turnieren. Vor dem Turnier war, jetzt bei diesem Turnier war er 1419. Jetzt ist er 259. Also der springt schon nach vorne. Das zeigt das Potenzial. Und ich glaube, dass diese Schicksalsschläge, und das war das, was ich so beeindruckend fand, war, wie ruhig der geblieben ist. Der ist 25, der hat kaum Turniere gespielt. Der weiß, ich brauche 318 Punkte, ich brauche 638.000 Dollar Preisgeld. Die muss ich mir über 10 Turniere maximal in diesem Jahr erspielen, um die Tourkarte zu sichern. Ja, und der spielt quasi um seine Zukunft. Und der wirkte so in sich gefestigt, dass ich glaube, dass diese Schicksalsschläge, die er hatte, also Rückenverletzungen, lange Auszeit, aber auch dieser tragische Tod seines Freundes, der direkt neben ihm stand, als er umgefahren wurde, das hat ihm vielleicht auch ein Stück weit gefestigt, also dass man das vielleicht auch ein bisschen positiv sieht. Und nochmal, er hat irgendwie gute Eisen, ich fand, er hat sehr gute Eisenschläge, hat ein bisschen Pech gehabt bei zwei, drei Bällen, hat vielleicht ein bisschen zu aggressiv gespielt, hat sehr, sehr gut geputtet. Der hat gezeigt, dass er das alles drauf hat. Und die Amerikaner hatten ja, als er 2012 vom Amateurstatus in den Profistatus wechselt, war das sozusagen das Heißeste, was sie hatten. Und dann kam ein Jordan Spieth, da kam halt jetzt ein Justin Thomas hinterher. Da sind solche Namen auch schnell wieder weg. Aber ich glaube, dass es eine Liga sein kann, wenn er vernünftig seinen Terminkalender plant, wenn er seinen Rücken versucht zu schonen, soweit es geht. Und vielleicht ist dieser, dass er das nicht gewonnen hat, dieser Schritt auch ganz gut für ihn. Weil mit diesem Sieg wäre er derjenige gewesen, der zum Masters hätte fahren dürfen, wäre er derjenige gewesen, wahrscheinlich, und wäre in die ersten 50 gekommen. Und das wäre vielleicht ein Tick zu früh, sondern jetzt gilt es, geduldig zu sein, Schritt für Schritt für Schritt zu spielen und nicht nur wie bei diesem Turnier auf Einladung angewiesen zu sein, sondern wirklich gezielt zu planen, wann spiele ich was, sich mal eine Pause zu gönnen, zu gucken, was macht der Rücken, was macht auch die mentale Verfassung. Und ich glaube, wir sollten den Namen Patrick Cantlay, wenn er gesund bleibt, werden wir in den nächsten 2-3 Jahren noch viel Spaß an ihm haben.
Und Spaß haben wir auch eigentlich regelmäßig an Henrik Stenson, der Schwede, ein Muster an Präzision und auch an, ja, Verlässlichkeit. In der letzten Woche durch Montezumas Rache in Mexiko ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Jetzt die Rückkehr gefeiert bei der Valspar Championship, dort einen geteilten 7. Platz geholt. Und vor allen Dingen, Desiree, er hat damit für Ausrufezeichen gesorgt, dass er seine Driver komplett zu Hause gelassen hat und am ersten Tag eine 64 gespielt hat, nur mit Eisen auf diesem Platz.
Ja, Driver ist ja nicht das Problem, aber die Hölzer hat er auch nicht weggelassen. Ja. Also wirklich, er spielt ja sehr, sehr gerne mit seinem Dreierholz und benutzt den Driver tatsächlich dann möglicherweise gar nicht. Das ist noch gar nicht erwähnenswert, aber komplett ohne Holz auf einem normalen amerikanischen Golfplatz ist schon sehr ungewöhnlich. Er sagt aber selbst, ich mache das hier immer so. Weil ich habe lieber praktisch eine ideale Lage nach dem Abschlag auf dem Fairway, dann zwar einen deutlich längeren Schlag ins Grün, aber dann kann ich mir das besser zurechtlegen. Und das Ergebnis zumindest des ersten Tages gibt ihm recht, die 64. Leider war es dann am Wochenende halt, also 71, 70 war dann halt nicht gut genug, um noch weiter nach vorne zu kommen. Aber er ist natürlich dann ein Muster an Präzision und kann natürlich dann das sehr, sehr gut kontrollieren. Du machst ja eigentlich genau die andere Taktik. Wenn der Driver verlässlich ist, hast du natürlich einen riesenlangen Driverschlag, zum Beispiel bei Dustin Johnson, und hast dann ein sehr, sehr kurzes Eisen, möglicherweise ins Grün bei einem Par 4, und kannst damit dann spielen. Und seine Herangehensweise hat sich davon jetzt deutlich unterschieden. Aber damit kann man auch eine 64 spielen. Das ist natürlich schon sehr bemerkenswert.
Thomas, woran lag es bei ihm an den anderen 3 Tagen?
Vielleicht daran, dass er sich an Taktik des Tages einzig gehalten hat, weil da fing er wieder an, mit Hölzern zu arbeiten. Seine Herangehensweise ist, ich finde das immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich man einen Golfplatz spielen kann. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Wenn man mal geschaut hat, die Longhitter letzte Woche waren nicht Dustin Johnson, der letzte Woche gewonnen hat, sondern der hat versucht, kürzer zu spielen, kürzere Eisen, kürzere Hölzer zu nehmen, viel mit Eisen 3, Eisen 4 abgeschlagen, weil Fairways treffen. Stenson hat diese Woche das auch getan, wenn man seine Driving Distance sich anschaut, für die ganze Woche nur 280 Yards. Das ist von Henrik Stenson extrem kurz. Hat 77% getroffene Fairways, 72,2% Greens in Regulation. Das heißt, er hat vieles richtig gemacht und hat aber beim Putten fast einen Schlag verloren pro Runde. Das sind 4 Schläge, die ihm fehlen. Wenn man das mal raufrechnet, 12 Schläge, ist er geteilter Dritter mit Dominic Borzelli. Das ist halt dieses Gesamtpaket, was du brauchst. Aber Stenson ist auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Also das ist so, ich mag einfach seine Art. Ich mag seine Ruhe und ich mag auch, wie er sein Spiel analysiert. Und ich mag auch, und das fand ich auch, das war auch noch eine Geschichte, über die wir reden sollten, er lässt es sogar zu, dass seine kleine Tochter auf ihn zugelaufen kommt. Das war eine der schönsten Szenen dieses Jahres beim Golfen. Er spielt seine Runde und dann kommt so ein ganz kleines Mädchen auf ihn zugerannt. Und er geht hin in aller Ruhe dieser Welt, das ist so Henrik Stenson-like, nimmt sie auf den Arm, trägt sie zu seiner Frau und seinen anderen beiden Kindern, alle kriegen ein Küsschen und er spielt weiter, ganz entspanntes Golf. Das war früher bei Henrik Stenson mal auch komplett anders. Ich finde, er hat jetzt so diese Leichtigkeit, seitdem er das Major gewonnen hat, seitdem er weiß, er ist einer der besten Golfer der Welt, der nimmt das jetzt alles immer noch komplett ernst, immer noch komplett fokussiert. Aber er weiß auch, du brauchst, um ein Turnier zu gewinnen auf diesem Niveau, brauchst du halt einfach auch alle Schläge. Du brauchst nicht nur Eisen, du brauchst nicht nur gute Hölzer, sondern du musst einfach auch gut putten. Und das Putten war dieses Wochenende, glaube ich, das, was ihm so ein bisschen den Zahn gezogen hat.
Und die Geschichte mit der Tochter, die hat er souveräner gehandelt als der Mann, der in den letzten Tagen durch Social Media getrieben wurde, dieser Experte bei der BBC, dem ja dann vorgeworfen wurde, die Situation nicht so wirklich souverän gelöst zu haben, als das Kind in die Live-Schalte reinplatzte. Aber man muss auch sagen, Desiree, das sind ja auch unterschiedliche Voraussetzungen.
Ja, also das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ich bin nicht so, kommt natürlich dann nicht ganz so gut. Bei Henrik Stenson ist es tatsächlich, da möchte ich Thomas beipflichten, ist es die Veränderung, die auffällt. Also er war früher tatsächlich nicht ganz so cool in solchen Momenten. Iceman heißt er ja schon länger, aber das hat er schon sehr souverän gelöst.
Hat er. Und auch entsprechend tolle Szene, Thomas hat es gesagt, eine der schönsten Szenen bisher in diesem Jahr im Golf. Die Serie auch schön, Alex Schäker, geteilter 14.
Ja, das ist, der kommt ganz gut in Schwung jetzt. Hat sehr, sehr gut angefangen am ersten Tag mit einer 68. Hat auch sehr gut abgeschlossen mit einer 69. Wochenende war okay mit 70 und 72 dazwischen. Also Freitag, Samstag meine ich jetzt damit. Und der Moving Day am Samstag war mit der 72 halt nicht ganz so, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber er hat trotzdem am Schlusstag dann nochmal 4 Plätze gut gemacht. Platz 14 ist gut. Damit holt er wichtige Punkte, wichtiges Preisgeld. Und freuen wir uns natürlich immer, wenn er so weit oben zu finden ist.
Definitiv. Wir werden ihn, genau wie die restliche PGA, natürlich weiter im Blick haben. Auch in der nächsten Woche hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Schauen aber gleich rüber zur European Tour. Die war in Indien zu Gast bei der Hero India Open. Und dort gab es einen Sieg des Titelverteidigers. Darüber mehr gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hero Indian Open, die nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. New Delhi in Indien, der Austragungsort, und SSP Shavrajar, der Lokalmatador, der holte sich die Titelverteidigung, hat im letzten Jahr schon gewonnen, damals einen unglaublichen Sendsave hingelegt und damit eingelocht und da letztlich dann den Grundstein für den Titelgewinn im letzten Jahr gelegt. In diesem Jahr konnte er es wiederholen und der sicherte sich den Sieg mit großem Vorsprung vor Gavin Green und auf dem geteilten 3. Platz Matteo Manassero und Scott Jamieson, der Schotte. Thomas, aber wenn du dieses Turnier am Wochenende gesehen hast, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, einfach nur wow. Und damit meinst du nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern du meinst vor allen Dingen den Golfplatz.
Also, wenn man sich die sportlichen Leistungen anschaut, ich glaube, 10 Spieler waren Paar oder besser. Das weiß man schon, da muss einiges Selektives passiert sein. Ja, das Wetter war auch anstrengend. Ja, es ist Indien, es ist schwieriges Wetter. Da wissen wir immer, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber wer diesen Golfplatz gesehen hat, den Gary Player 2015 wurde eröffnet, den Gary Player komplett redesigned hat, der muss einfach nur Lust auf Golf bekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen schönen Golfplatz gesehen. Alle Bunker, wirklich alle Bunker mit Planken verkleidet, also die Bunkerwände. Auch deshalb, weil die teilweise 4-5 Meter hoch waren. Ganz, ganz viele Geländeondulationen, also ganz natürlich in die Landschaft eingebaut. Viele Bergauf-, Bergabschläge. Ganz viel mit Steinbrüchen gearbeitet, die wurden herausgearbeitet, viel Wasser, sehr, sehr selektiv, ganz schmale Grüns, ganz schmale Fairways, alles so gebaut, dass wie gesagt, selbst Profis extreme Schwierigkeiten haben, mit dem Platz klarzukommen. Optisch ein unfassbarer Hingucker, also ich habe das mal abgesehen von der Skyline im Hintergrund, die ist immer ein bisschen, in Indien ist es ein bisschen wie auf vielen Golfplätzen inzwischen in Großstädten, du siehst viel zu viele Hochhäuser, das stört mich mal so ein bisschen, wenn man so das Grün in der Natur sieht und dann kommt die Kamera hoch und denkst, oh Gott. Aber ein Platz, der wirklich unfassbar selektiv war, was man auch alleine daran sieht, am ersten Tag, die ersten 2 Tage gab es die Untersuchung, man hat an jeder Bahn nach den ersten 2 Tagen das schlechteste Ergebnis genommen und diese Ergebnisse sozusagen addiert. Das heißt, wenn man eine 5 gespielt hat, wurde auch ein paar 3, das schlechteste Ergebnis war dann die 5 oder die 9, keine Ahnung. Jetzt die Frage in die Runde, Was glaubt ihr, was bei rauskam? Die schlechtesten Ergebnisse. 18 Bahnen. Ich sag's euch. Ja. 66 Schläge über Paar. 66 Schläge über Paar als schlechteste Ergebnis. Das heißt, da wurden teilweise 3-4 Schläge pro Bahn verloren. Wenn man sich das Leaderboard anschaut und wenn man schaut, was da unten rum passierte, da haben Profis eine 90 gezogen, eine 85 gespielt, eine 78 gespielt. Da ist halt irgendwie, der Platz war einfach, und deswegen hat Chiresi auch verdient gewonnen, ein Platz, da kannst du hingehen und kannst deine Driver rausholen, kannst ein altes Spiel spielen, alle hatten dasselbe Problem, die kannten den Platz kaum und kannst natürlich anfangen rumzuhacken und rumzuballern. Oder du machst das wie Chiresi, du spielst ganz entspannt, du spielst kurz, lieber wie Ted Svensson in Amerika, du nimmst einfach mal einen kürzeren Schläger, weil das oberste Ziel, die oberste Prämisse war, auf diesem Platz die Fairways zu treffen. Das Problem an der Nummer ist nur, dass da so viele Bunker waren, in den Fairway-Landezonen, dass selbst das zu einem Lotteriespiel wurde. Also da war wirklich ganz, ganz viel Taktik gefordert, da war wirklich ganz, ganz viel Selbstdisziplin gefordert. Und für den Kameramann war das ein einziges Paradies. Also die 17. Bahn zum Beispiel. Ich habe mich nur gefragt, als sie abgeschlagen haben, Graben hier, Bunker da, nächster Graben da. Die Landezonen waren so klein, du durftest keinen einzigen Fehler machen. Das ist schon ein spektakulärer Golfkurs geworden, muss ich mal sagen. Hut ab, Gary Player.
Ein Platz, Desiree, wo man fast nicht US Open austragen könnte, wenn es nicht im falschen Land wäre.
Ja, das kann man also definitiv sagen. War übrigens auch so, dass die Spieler das ähnlich sehen wie Thomas. Also Marcel Sieben zum Beispiel, der auch am Start war, ist auch also abgegangen wie Schmitzkatze. Der hat seit Montag, Dienstag oder so, als er angereist ist, hat er auch eben Bilder vom Golfplatz gepostet. Und hat gesagt, wunderschöner Golfplatz, guckt euch mal diese Aussicht an, guckt euch mal das hier an, guckt euch mal dieses Loch hier an. Und auf der anderen Seite hattest du natürlich auch diverse Videos von diesen Bunkern, von denen Thomas gesprochen hat, also wo eben wirklich auch dann natürlich Professionals drinstehen, die wissen, wie man Bunker spielt, deutlich besser als zum Beispiel meine Wenigkeit. Und dann halt, wenn du halt 4 Meter Bunkerwand vor dir hast, du hast halt keine Chance, wenn du den dann nicht irgendwie taktisch anders rausspielst und die dann halt auch an diese Kante spielen und dann liegt er woanders im Bunker und dann halt zum Ball hinstapfen und sich sagen, oh Mann, wie kriege ich denn die Pille jetzt hier raus? Wirklich super anspruchsvoll und ich mag sowas ja gern. Ich bin ja auch immer jemand, der die US Open Plätze, wenn sie dann wirklich bis ans Äußerste die Spielfähigkeit der Spieler ausreizen. Ich finde sowas ja immer sehr, sehr, ja, sehr interessant, auch wenn das Gap dann größer wird, auch wenn du dann die Professionals mal scheitern siehst. Ich meine, es ist trotzdem immer noch eine riesen Leistung, die da vollbringen, aber wenn du dann so einen selektiven Golfplatz hast und siehst, dass die da wirklich x Schläge über Paar dann auch mal spielen, das finde ich, zeigt dann halt auch alle Facetten des Golfsports und alle Schattierungen, die es ja so gibt.
Und 10 Schläge unter Paar, das war eben das Ergebnis am Ende von SSP Chavrasia, der dort den Titel verteidigt hat und der vor allen Dingen sich sehr gefreut hat, dass seine Familie da war und dass ihm ein Landsmann alles Gute gewünscht hat und im Grunde seine Titelverteidigung schon vorweggenommen hat.
I'm very happy everyone supporting me and my wife here, she also supporting me, so I'm really very, very happy. Before part, Anirban, he was showing me some signal, great, and you want that again next year. So yeah, it's good fun.
Anirban Lahiri war es, der ihm da schon ja alles Gute gewünscht hat und im Grunde gesagt hat, du packst das in diesem Jahr wieder. Und er hat auch letztlich ja vielleicht auf seinen Proberunden schon ein bisschen von diesem Platz mitbekommen und da sich so ein paar Sachen zurechtgelegt, die er dann auf jeden Fall umsetzen wollte. Wir hören auch da mal rein.
I played 2 practice rounds and I was decided to play same as like DGC Golf Club and I did same thing. I made a bogey 6 and 7 and after 6-7 bogey I said, oh my god, I have to make birdie more, otherwise I'm losing. So and yeah, I make a couple of birdie and then come back and yeah.
Ja, so ist es. So einfach, Thomas, ist es manchmal.
Ja, vor allem was ich erstaunlich finde, ist, also Lahiri war ja der Sieger vor 2015, da war Chiresia im Stechen, die haben sich ja die letzten 3 Jahre quasi die Titel geteilt. Und Chiresia war, das war das Allergrößte. Vor dem Turnier gibt es immer so Expertentipps und er wurde auf -10 getippt. Chiresia wurde auf -10 nach 4 Runden getippt. Endergebnis minus 10. Und wenn man aber dann sieht, wie er diese minus 10 zustande gebracht hat und was für eine Ruhe, genau wie seine O-Töne. Er hat dann 18, als er wusste, ich bin 7 Schläge vor, ich kann jetzt hier machen, was ich will, ich darf nur einzig machen hier, anfangen wilde Dinge zu tun, hat er entspannten Holz 3 rausgehauen, 7er Eisen, Pitching Wedge, nochmal ein Wedge und dann ins Grün und hat eine 6 kassiert. Ey, so what? Der hat als einziger, wenn du mich fragst, als einziger wirklich diesen Golfplatz verstanden. Der hat als einziger wirklich gewusst, was er tut. Seine Bogies an der 6 und an der 7, von denen er sprach, ja, das kommt vor, ja, das ist ärgerlich. Aber der Platz, der, wie ich jetzt gesagt habe, der zwingt dich, also der bringt dich automatisch dazu, Fehler zu machen. Normalerweise versucht ein Profi, Bogies zu verhindern. Da waren ganz, ganz viele unterwegs, die haben versucht, Doppelbogies zu verhindern. Die haben ums Bogie gekämpft. Die haben versucht, irgendwie Sachen zu retten aus Situationen, nicht nur die Bunker, ganz viele Wasserhindernisse, aber auch, wie gesagt, sehr enge Fairways, hohes Rough. Da warst du ständig am Kämpfen und er hat einfach das total clever gespielt. Als er an der 10 stand, mit, glaube ich, damals noch 5 Schläge Vorsprung, oder 6 waren es am Ende, und seine beiden Mitspieler, Green und Pidgeon, die ja beide beim Dreierflight gespielt, die zusammen in einem Flight waren, die sich gegenseitig battelten, die beide ja auch darum kämpfen, dass sie unter die ersten 5 kommen, damit sie beim nächsten Turnier auf der European Tour in Marokko Spielberechtigung bekamen, die haben um Platz 2 gespielt. Und er hat einfach in einer Ruhe, in einer unfassbaren Souveränität ein Holz 5 genommen, ein Eisen 4 genommen, Bälle rausgespielt und er ist jetzt nicht gerade der Längste, sondern hat gesagt, okay, komm, ich spiele den zweiten Schlag ins Grün, auf die engen, schmalen Grüns, ich spiele das schon hin, ich kriege das schon hin und ich spiele das ganz entspannt. Und er hat gut gepattet. Und das muss man auch noch sagen, also das Paket war einfach perfekt und das war, es war beeindruckend. Also es war schwer beeindruckend, wie er gespielt hat.
Beeindruckend, Desiree, auch Matteo Manassero, der hat ja auch lange keine wirklich guten Platzierungen mehr gehabt, war ja auch so einer dieser jungen Talente, die irgendwann mal gekommen sind in sehr, sehr jungen Jahren und dann irgendwo in ihrer Entwicklung auch stagniert sind. Solche Turniere, wo jetzt auch nicht die ganz, ganz große Weltelite dann am Start ist, sagen wir auch öfter, das sind immer so Chancen für die, die eben ja, so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Auch er hat sie genutzt, diese Chance.
Auf jeden Fall, und das freut mich auch sehr, weil Manassero war so ein Riesenversprechen. Also wirklich, ich meine, davon haben wir ja heute schon in der Sendung schon mehrere gehabt, aber das war auch immer so, also ich bin damals Trademark, also vor 2-3 Jahren muss es gewesen sein, bin ich davon ausgegangen, das ist so ein Jungstar, der wird ganz nach oben schießen, der wird jetzt, also schon jetzt quasi in den vergangenen Ryder Cups wird der schon Ryder Cup-Spieler sein. Trotz seiner jungen Jahre, also da war ich völlig euphorisiert und dachte mir, wow, was für ein Spieler, ich habe ihn auch schon gesehen. Der war dann natürlich auch zum Beispiel in München mal bei den BMW International Open. Aber es kamen dann die Ergebnisse einfach nicht so, du kannst auch gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Also bei ihm war es jetzt glücklicherweise nicht diese Vita, wie sie Cantlay hatte, dass du dann irgendwie Verletzungen hast en masse, sondern es hat einfach, es kommen die Ergebnisse nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht anders beschreiben. Und insofern freut es mich sehr, dass er da jetzt mal wenigstens Top 3 wieder gelandet ist. Und das muss halt, das ist ja, wir sagen ja immer, Golf ist das hier zwischen den Ohren. Und das muss einfach von Kopf jetzt rein. Hey, dritter Platz auf so einem schwierigen Platz, das ist gut. Ich bin gut in Form. Ich ziehe das jetzt weiter. Ich versuche in den nächsten Turnieren auch gute Ergebnisse zu bringen. Weil aus meiner Sicht, also das Potenzial ist bei Manassero natürlich im Übermaß vorhanden, aber er muss halt jetzt langsam mal irgendwie gucken, dass er ja das auf die Bahn kriegt, vielleicht auch einfach das Mentale noch besser auch bewältigt und dann sehen wir ihn hoffentlich öfter auf so einer Platzierung. Es würde mich sehr, sehr freuen.
Rafael Cabrera Bello, ja auch einer, der seit längerer Zeit, schon seit 2015, ohne Sieg auf einer der großen Touren ist, immer gut vorne mit dabei, auch beim Ryder Cup ja geglänzt, aber so der Sieg, der fehlt. Thomas, jetzt 3 Runden in den 70ern, selbst auf diesem schweren Platz am Ende einfach zu wenig.
4 Runden.
4 Runden, klar.
Ja, 4 genau. Runden, ja. Nee, das ist, der Platz hat einfach war zu selektiv. Also Cabrera Bello hat ist noch sehr, sehr gut zusammengehalten. Er hat auch ein bisschen Pech gehabt bei manchen Schlägen. Die Schläge sprangen dann vom Grün wieder runter. Das war halt, ja, das ist halt, ich glaube auch das Klima. Man unterschätzt das immer gerne in Indien. Das Klima, die klimatischen Bedingungen, die Wetterbedingungen waren ja auch nicht so ganz einfach mit Unterbrechungen und Regen und allem drin und dran. Cabrera Bello ist aber der Spieler, der am weitesten oben steht, glaube ich, in der Weltrangliste ohne Turniersieg in den letzten 2 Jahren. Es zeigt aber auch, der hat ganz, ganz viele Top 5, Top 10, Top 15 Platzierungen im letzten Jahr und ist immer oben dabei und es fehlen halt immer wieder mal nur so 2-3 kleine Schalter bei ihm. Ich glaube, der Spanier ist halt so ein Kandidat. Nein, es lacht nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Schalter bei ihm umklappt, wie bei Danny Wille letztes Jahr beim Masters. Dass das irgendwie so eine Nummer wird, dass er irgendein ganz, ganz großes Turnier gewinnt, wo alle sagen, wo kommt der jetzt her? Ansonsten muss ich sagen, ist dieser Spanier das ist ein komplettes Paket, durchtrainiert, er hat alles, er ist lang, er kann sehr gut Annäherung, er kann gut putten, da ist alles zusammen. Es fehlt halt nur so ein bisschen alles auf einmal zur richtigen Zeit. So, das ist, mal ist es dieses, mal ist es jenes. Er muss es halt einfach konstant über 4 Runden bringen und macht ab und zu nochmal zu viele kleine Fehler, die ihn 2-3 Schläge kosten und die ihn dann in eine Situation bringen, wo du hinterherläufst. Wo du hinterherläufst, wissen wir alle, da musst du noch mehr riskieren. Wenn du noch mehr riskierst und gerade auf so einem Platz ist das Risiko schnell zu groß. Und ich meine, eine 71. Spieler, also eine 1 unter, einer der wenigen, die eine rote Zahl vorne haben, auf der Finalrunde, spricht ja auch so eine klare Sprache.
Definitiv. Maximilian Kiefert, der hat aus deutscher Sicht leider den Cut verpasst, hat mit 2x76 nach dem Freitag dann keine Chance mehr gehabt, sich weiter nach vorne zu spielen, blieb unterm Strich. Aber Desiree, Alexander Knappe als geteilter 17. am Ende, bester Deutscher. Ja, auch ein sehr, sehr dickes Ausrufezeichen.
Ja, und vor allen Dingen bei ihm ist es so, wenn du die Scorekarte anschaust, siehst du ganz klar ein Improvement. Der hat nämlich wirklich 75 hat er angefangen, dann 74, 72, 70 hat er seine beste Runde am Finaltag gespielt mit -2. Und könnte man jetzt tatsächlich daraus ableiten, vielleicht ist es auch ein bisschen Zufall, aber könnte man wirklich daraus ableiten, dass er mit dem Platz dann auch sukzessive immer besser zurechtgekommen ist. Und das ist schon auf so einem Platz sich dann da unter den Top 20 zu platzieren, ist eine Leistung, finde ich auf jeden Fall. Auch wirklich eine sehr gute Schlussrunde zu spielen. Und insofern, also der ist da auch nochmal mächtig nach oben gekommen, hat sich 15 Plätze nochmal nach oben geschoben. Das finde ich eine tolle Leistung. Also da kann er auf jeden Fall drauf aufbauen.
Für Marcel Siem ging es leider am letzten Tag in die andere Richtung, nochmal 14 Plätze runter. Aber Thomas, immerhin Cut geschafft.
Ja, kann man so sehen. Cut geschafft und vor allem hat er es scheinbar genossen, den Platz zu spielen. Ich bin überrascht, dass er den Cut geschafft hat auf diesem selektiven Platz. Marcel Siem ist einer von denen, der gerne lang und weit schlägt, der gerne mal einen Ball rechts oder links wegdrückt und sich dann selber rausschießt. Dass er das geschafft hat, den Cut zu schaffen mit einer 70 am Donnerstag und einer 76 am Freitag, lassen wir mal außen vor, schlechte Bedingungen. Es wurde auch sehr langsam gespielt, Wetter war schwierig. Dass er da die Geduld behalten hat, ist ein gutes Zeichen, er ist auf dem richtigen Weg, hat leider ein paar Plätze verloren am Finaltag, aber das kommt vor und es ist der richtige Trend, wollen wir das mal positiv formulieren, es ist der richtige Trend, es geht aufwärts, er hat jetzt ein paar Punkte gemacht, auch im Race to Dubai, ist jetzt 141. Er muss ja ein bisschen was tun, weil sein letzter Turniersieg ist ja auch schon wieder 2 Jahre her, er fehlt also quasi, er würde seine Tourkarte, glaube ich, im nächsten Jahr verlieren, wenn er also nicht unter die ersten 115 kommt auf der European Tour oder ein Turnier gewinnt, aber bei ihm sieht man auch Umstellungen könnten, wenn ich jetzt positiv bin, er hat es glaube ich auch so formuliert, langsam fängt er an zu verstehen, was er da tut und was er da macht. Mal gucken, ich bin gespannt. Die nächsten Wochen werden für Master 7 hart, weil die anderen Jungs alle sind alle weg, die spielen eine World Cup Championship, jetzt ist Pause, dann World Cup Championship, dann kommt Masters, da wird ja nicht viel passieren auf der European Tour. Er hat 3 Wochen Zeit, er kann sich akklimatisieren, wieder auf Europa einstellen, vielleicht noch ein bisschen trainieren, ein bisschen ausruhen. Ich bin gespannt, was Marcel Siem liefert. Bei Kiefer, wie gesagt, du hast es gesagt, den Cut knapp verpasst mit 76 um 2 Schläge. Das waren auch die Bedingungen, Donnerstag waren auch extrem schwierig. Mhm. Und der Platz ist, nochmal, das ist halt auch eine Nummer, das ist, glaube ich, selbst für Profis sehr, sehr, sehr beeindruckend, wenn du da stehst. Da musst du schon sehr, sehr gut wissen, was du tust und vollstes Vertrauen haben. Und da muss auch alles zusammenkommen. Und dass es bei Kiefer vielleicht nicht ganz geklappt hat, kommt schon mal vor.
So, abhaken und die nächste Chance dann nutzen. Nächste Woche gibt's ja dann auch schon wieder, oder in den nächsten Wochen gibt's natürlich noch genügend neue Turniere, wo man's dann versuchen kann. Wir schauen noch auf weitere Themen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir schauen nochmal voraus auf die nächsten Wochen auf der USPGA Tour und das ist ein sehr, sehr gedrängter Terminkalender, der sich den Spielern da offenbart, denn im Anschluss an die Valspar Championship geht's ja schon weiter mit der Arnold Palmer Invitational in Orlando und danach kommt das WGC Dell Technologies Matchplay dann in Texas. Und dann auch schon die Shell Houston Open und dann geht's ja auch schon zum Masters Anfang April. Also ein sehr, sehr enger Schedule. Desiree, der auch dann natürlich das Arnold Palmer und auch das WGC so ein bisschen unter Druck bringt und für einige Absagen gesorgt hat.
Ja, ist aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen verständlich, wenn auch schade. Du wünschst dir natürlich gewisse Turniere mit einer möglichst prominenten Besetzung. So auch natürlich das Arnold Palmer Turnier. Bei dem Arnold Palmer Invitational ist es jetzt so, das ist das erste Jahr nach dem Tod von Arnold Palmer. Das heißt, er ist zum ersten Mal nicht selbst da als Host. Und da kann man fast schon sagen, das war natürlich eine zusätzliche Motivation auch für die Spieler, noch dahin zu kommen. Einfach um diese Legende zu erleben und womöglich, wenn sie da gewinnen, dann mit ihm da irgendwie Shake Hands zu machen. Und insofern ist das jetzt so ein bisschen ein Umbruchjahr, die Situation würde dahingehend, ja, es war so ein Lösungsversuch, sagen wir es mal so, dass eben verschiedene andere Spieler sich die Tournament-Hosts, also die Veranstalter, Pflichten teilen, das repräsentieren und so weiter. Da sind auch Graeme McDowell und Annika Sörenstam mit dabei. Und aber Graeme McDowell sagt natürlich auch, wie sollst du denn diese Fußstapfen sozusagen ausfüllen? Mhm. Es ist natürlich jetzt ein extremes Vakuum ohne Arnold Palmer, das ist ganz klar. Prominenteste Absage, aber auch erwartbar, ist natürlich Tiger Woods. Ja. Also prominenteste im Sinn von Schlagzeilen, trächtigste. Er sagt immer noch, dann, dass sein Rücken eben entsprechende Erholungspause braucht. Aber es sind natürlich auch andere Spieler, die tatsächlich dann nicht spielen werden. Man spricht, es ist noch nicht ganz klar, aber man spricht davon, dass Dustin Johnson, Adam Scott und auch Justin Thomas wohl nicht spielen werden. Und auch dazu sagt Graeme McDowell, mein Gott, jeder Spieler ist halt auch anders und macht sein Schedule und das muss man auch respektieren. Man kann halt nun mal nicht jedes Event spielen. Und genauso hat natürlich das auch wieder Auswirkungen, diese Anhäufung jetzt vor dem Masters, dass natürlich auch Spieler gibt, die das WGC nicht spielen werden.
Definitiv. Zum Beispiel Henrik Stenson, der keine Lust auf Matchplay hat, der hatte ja schon im Vorfeld schon weitaus gesagt, mache ich nicht. Justin Rose wird auch nicht spielen. Und aber zu den Absagen bei der Arnold Palmer Invitational, da hat sich auch Sam Saunders, der Enkel von Arnold Palmer, geäußert, hat gesagt, ach komm, lass doch nicht so viel über die Absagen sprechen, lass uns doch lieber auf die konzentrieren, die da sind und über die sprechen, denn das Feld ist immer noch recht gut beieinander, auch wenn jetzt eben Dustin Johnson, Jordan Spieth, Adam Scott, Justin Rose und Phil Mickelson allesamt fehlen. Ein schlagkräftiges Turnier ist immer noch dabei und sportlich ist es in Bay Hill ja sowieso. Erstmal, weil der Platz unheimlich schön ist, aber auch, weil der Platz auch einiges an Herausforderungen bietet.
Das mit Sicherheit. Es wird trotzdem ein tolles Turnier werden. Das brauchen wir jetzt gar nicht schlecht zu reden. Aber wir haben natürlich immer wieder in so Ballungszeiträumen, sage ich jetzt mal, im Schedule die Problematik, dass Spieler sich entscheiden müssen und dass viele sicher auch diverse Events spielen wollen würden, aber einfach auch mal eine Pause einschieben müssen. Hm. Und es ist immer wieder interessant zu beobachten, wer wie tickt. Dass zum Beispiel Justin Rose sagt, er braucht ganz dringend die Shell Houston Open, die jetzt ja sehr viele Top-Spieler als Vorbereitung auf das Masters benutzen. Und das WGC-Event, was dann Matchplay ist, ist dann für Rose und für Stenson praktisch nicht interessant, weil du zu früh rausfliegen kannst, also weil du ja unter Umständen nur einen Tag lang spielst. Und so, das sind so ganz unterschiedliche Befindlichkeiten, das regelt jeder anders, werden trotzdem tolle Turniere werden. Aber du riechst auch natürlich förmlich diese, ja, Anspannung sozusagen und jeder will eben die optimale Vorbereitung auf das Masters hinkriegen und sich da bestmöglich dann präsentieren. Und entsprechend, wir sind ja auch schon ganz aufgeregt, meine Güte.
Selbstverständlich. Wir werden auch wieder berichten, natürlich vom Masters 2017, vom großen Saisonhighlight, vom ersten richtig großen Saisonhighlight. Wir haben jetzt ja schon ein WGC erlebt, werden jetzt das zweite dann vor dem Masters noch erleben, aber Masters natürlich, da steht über allem diese eine Woche dort in Augusta, das ist jedes Jahr das absolute Highlight. Ich freue mich auch schon auf die blühenden Blumen da, auch wenn die da natürlich mit etwas künstlicher Hilfe nach oben getrieben werden. Aber auch das gehört irgendwo dazu.
Ja, das ist normal, das Masters, aber das gehört auch tatsächlich dazu. Und Ich bin sehr gespannt dieses Jahr, ist ganz, ganz ehrlich. Also ist völlig, für mich völlig unpredictable, was da, wer da dieses Jahr Masters-Sieger wird. Und insofern. Aber wir haben, wie gesagt, noch schöne Turniere, um uns die Zeit bis dahin zu verkürzen.
Und das werden wir auf jeden Fall machen. Aber zu Tiger Woods noch kurz. Du hattest gesagt, er wird auf jeden Fall das Arnold Palmer nicht spielen, weil er der Rücken immer noch nicht wieder mitmacht. Zum Masters wird es langsam knapp bei ihm.
Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass er das spielt. Also, du kannst doch nicht ein Masters spielen ohne Turniervorbereitung. Das WTC darf er nicht spielen, tatsächlich. Mhm. Das hatten wir ja auch jetzt im Zuge seiner langen Absenz ja schon öfter besprochen, dass beim WTC kannst du auch keine, also er kriegt natürlich bei jedem Turnier, wo er starten wollen würde, normalerweise eine Sponsoreneinladung. Da reißt sich ja jeder drum, aber beim WTC ist es tatsächlich so, dass eben nur die Weltranglistenposition zählt und da ist er definitiv nicht unter den Top 60 zurzeit. Das heißt, er müsste praktisch die Shell Houston Open spielen als Vorbereitung für das Masters. Und mal ganz ehrlich, also ich sehe schon nicht, wenn du Rückenprobleme hast, dass du zwei Turnierwochen hintereinander volle Pulle durchspielst und in der zweiten dann deine größten Ambitionen hast. Also ich weiß ich nicht, ich hätte dann eher noch gesagt, wenn er in der Lage wäre, körperlich gesehen jetzt die Arnold Palmer zu spielen, dann eine Woche Pause zu haben und dann nochmal zu spielen, dann wäre es vielleicht so ein bisschen noch so eine Art Vorbereitung gewesen. Aber so, ich weiß es nicht. Er wird rauszögern bis zum Schluss natürlich mit Zu- oder Absage. Aber ich sehe ihn da jetzt nicht ganz weit vorne. Also keine Ahnung.
Und das gerade im 20. Jahr oder zum 20. Jahrestag seines ersten Titelgewinns dort in Augusta wäre natürlich eine tolle Geschichte. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran, verfolgen natürlich den Genesungsprozess von Tiger Woods und werden euch drüber auf dem Laufenden halten. Hierbei nur Golf auf meinsportradio.de und wir melden uns dann in der nächsten Woche am Montag wieder, 19 Uhr. Klar, da haben wir ein Date mit euch und da sprechen wir dann wieder über das zurückliegende Golfwochenende und dann natürlich auch über die Arnold Palmer Invitational und dann erzählen wir euch, wer am Ende wirklich dabei war und wer am Ende dann vielleicht auch gewonnen hat. Darüber dann nächste Woche mehr und alles, was wir hier fabrizieren, das gibt's natürlich auch als Podcast zum Download bei uns auf unserer neuen Webseite und auch bei iTunes. Und ganz zum Schluss noch die Bitte, kauft Lose für Anstoß, unsere Charity-Aktion mit Benedikt Höwedes, dem Fußball-Weltmeister. Unterstützt die gute Sache, unterstützt das Kinder- und Jugendhospiz südliches Münsterland mit eurer Spende. Alle Erlöse der Tombola, die gehen zugunsten dieser unterstützungswerten Aktion. Vielen Dank, Desiree, und wir hören uns in der nächsten Woche.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Tim Menzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Höwedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.